Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank auch für das Vertrauen, dass ich hier heute die Predigt machen darf. Ich freue mich auch, meine Tochter ist heute hier aus Freiburg und noch dazu ihre Freundin, die speziell für die Holy Spirit Night kam aus Ostfriesland, und die zwei haben sich eigentlich das letzte Mal vor 2 Jahren auf den Fidschi-Inseln beim Missionseinsatz gesehen. Noch dazu hat die Joanna heute auch noch Geburtstag und feiert den mit uns. Gut. Wir sind schon seit 3 Wochen dabei, über ein Buch nachzudenken, uns darüber zu unterhalten, in Kleingruppen, aber auch hier im Gottesdienst. Ich möchte das Buch noch mal gerne ganz kurz vorstellen. Das heißt Kultur der Ehre, mit dem Untertitel Eine übernatürliche Kultur aufrechterhalten. Das Buch ist von Danny Silk. Danny Silk ist ein leitender Pastor in der Bethel Church in Kalifornien. Und er ist vor allem dort verantwortlich für Mitarbeiterentwicklung. Ich habe schon einiges von ihm gehört. Ich schätze ihn sehr. Er ist ein sehr menschenhingegebener Pastor. Es gibt noch viele andere Bücher auch von ihm. Ich möchte einen kleinen Rückblick halten, was die letzten 3 Wochen denn hier von dem Buch schon gesprochen wurde. Der Joachim hat angefangen mit dem Thema, hat eingeführt in das Thema eine übernatürliche Kultur. Dann hat der Uli weitergemacht mit dem Kapitel Wie ein Trichter, hat über Berufung gesprochen, Berufung jedes Einzelnen. Und letzte Woche hat Michael und Martina über geliebte Kinder des Lichts, hat darüber gesprochen, wie wir leben und handeln im Licht, wie wir auch umgehen können mit Sünde, mit Versagen. Es ist einiges dadurch ins Rollen gekommen. Ich möchte das gerne nochmal bildlich darstellen. Jetzt muss ich kurz meinen Flipchart holen. Moment. Die Begriffe Ehre und Kultur sind, denke ich, sehr unterschiedlich belegt. Für mich hat Ehre sehr viel zu tun mit Würde oder auch Wert und Wertschätzung. Das Wort Kultur kann man unterschiedlich verstehen. In Wikipedia steht, es ist ein System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben und das Verhalten der Menschen leiten. Oder es steht auch, man tut Dinge, ohne groß darüber nachzudenken. Es ist einfach kulturell, man tut das so. Und man könnte auch sagen, es ist ein Denkschema, das unser Denken durchdringt. Genau. Ich möchte dazu einen Bibelvers lesen. Der steht jetzt nicht in dem Buch drin, aber der steht in dem Buch, das wir alle kennen, drin. Und zwar der Psalm 145. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Dich will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich dich loben und deinen Namen überall bekannt machen. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen großen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine Hoheit und Macht wird in aller Munde sein, und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder wird man davon sprechen, wie dein Handeln und den Menschen Ehrfurcht eingeflößt hat. Auch ich will ihm sagen, wie groß du bist. Okay, der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Da steckt enorm viel drin in diesem Psalm, ist auch wert, nochmal zu Hause nachzulesen. Für mich ist dieser Weg Kultur der Ehre wie ein Weg, den man gehen kann, wenn man möchte. Es beginnt für mich mit einer Gottesoffenbarung. Ich suche Gott und indem ich Gott suche, werde ich persönlich verändert. Ich bleibe nicht mehr der, der ich bin. Ich erlebe mich, oder so habe ich es auch selber in meinem Leben erlebt, ich bin nämlich nicht christlich aufgewachsen, ich habe mich erst als Erwachsene zu Gott gefunden. Ich erlebe Würde, die Gott mir gibt, und Wert. Indem ich Würde erlebe, bekomme ich Wertschätzung, aber kann auch anderen Menschen Wertschätzung weitergeben, weil Gott mir Würde gegeben hat. Und Wertschätzung, die ich bekommen habe, wird sich immer auch darin widerspiegeln, dass ich Gott liebe, aber dass ich auch das, was Gott in Menschen gelegt hat, liebe. Und das führt eigentlich zu in Gottes Nähe wiederum. Das ist für mich Kultur der Ehre. Das heißt, ich habe eine Gottesoffenbarung, mein Denken wird verändert, ich kann es selbst leben und ich kann es auch weitergeben an andere. Ich werde näher zu Gott hingezogen und kann das auch, so wie es in dieser Definition heißt, man tut dann Dinge, ohne groß darüber nachzudenken. Es geht einfach über in Fleisch und Blut, sagt man so schön in Deutschland. Ehre wird gewährt. Die wird einfach gegeben aus Liebe heraus. Die kann nicht gefordert werden. Wenn sie gefordert wird, dann hat es meiner Meinung nach wenig mit Liebe zu tun. Dann ist es mehr Macht. So wie man das kennt, vielleicht vom Militär, also bedingungsloser Gehorsam, ist meiner Meinung nach aber keine Ehre. Ehre resultiert für mich immer aus Liebe. Jetzt bin ich gebeten worden, in dem Buch 2 Kapitel zusammenzufassen und man könnte sehr viel darüber sprechen. Ich will euch jetzt nicht ewig lang strapazieren von eurer Aufmerksamkeit, deswegen habe ich es relativ kompakt zusammengefasst. Das Thema, das ist nämlich das 3. und das 6. Kapitel. Ich habe es zusammengefasst unter dem Thema Regieren und Leiten nach Gottes Art. Der zentrale Vers darüber, der steht im Jesaja 9, Vers 5, wo es heißt, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Damit ist Jesus gemeint. Die Herrschaft ruht auf Jesu Schultern. Jeder von uns ist mit Herausforderungen konfrontiert, mit Menschen, mit Entscheidungen von Menschen, mit Problemen mit Menschen. Ich glaube, da kommt keiner dran vorbei. Das erleben wir alle. Die Frage ist, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die uns stark berühren oder die uns stark verunsichern, was mache ich dann damit? Was mache ich dann, wenn diese Entscheidungen getroffen werden? Zu was greife ich dann? Und ich selbst muss sagen, wenn ich ganz stark unter Druck bin, dann greife ich zur Kontrolle. Meine Tochter weiß das. Und vor ungefähr 10 Jahren haben wir angefangen, ich habe 3 Töchter, haben wir angefangen, bei jeder Tochter eine Austauschschülerin in unserer Familie zu haben. Und die erste, die kam aus Ecuador und die war 6 Wochen bei uns und dann gab es kurz davor noch so einen Vorbereitungstag und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, also auf was habe ich mich denn da eingelassen? Das ist ja eine völlig andere Kultur, wie sie geprägt ist und was da alles auf uns zukommen wird. Und dann habe ich das getan, wo ich sagen würde, aus heutiger Sicht, da habe ich total versagt. Ich habe nämlich eine Liste geschrieben mit Regeln und Vorschriften, wie denn Zusammenleben innerhalb 6 Wochen denn gut funktionieren könnte aus meiner Sicht. Aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich, glaube ich, die 14-jährige Lisbeth total überfordert und habe nicht in allen Bereichen mit Liebe gehandelt. Die Frage ist, wie gehen wir mit menschlichen Versagen um, was uns entgegensteht? Also wie viel Raum geben wir denn zum Beispiel Angst und Furcht, wenn wir Dinge vor uns haben, die wir nicht mehr kontrollieren können? Ich komme jetzt zum nächsten Bibelvers. Da heißt es, wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstkontrolle bekommen. Die Frage ist, wie kann ich aus Kraft, Liebe und Selbstkontrolle handeln? Und ich habe jetzt nochmal ein Schaubild. Kannst du das holen? Einfach mal drehen. Ja, wunderbar. Genau, hier steht nochmal der Schlüsselvers, und die Regentschaft ruht auf seinen Schultern. Wir leben, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, in dem alten Bund. Das heißt, wir sind wie Sklaven, wie Waisenkinder. Wir sind dem Gesetz ausgeliefert und wir müssen dem Gesetz gemäß handeln. Alles, was wir tun, wird bestraft. Letztendlich folgt darauf der Tod. In der Bibel steht, der Sünde Sold ist Tod. Man könnte noch ganz viele andere Dinge auch da auflisten. Es gibt noch viele Dinge, die das charakterisieren. Und wir haben gerade dieses Lied gesungen und ich freue mich so, dass ihr das gesungen habt. Vielen Dank nochmal. Da heißt es, Jesus ist auferstanden. Er hat den Sieg davongetragen. Er ist nicht dabei geblieben, dass wir dem Tod ausgesetzt sind und dass wir auch dem Handeln dieses Todes ausgesetzt sind, sondern am Kreuz ist wie ein Tausch passiert. Am Kreuz sind diese ganzen Dinge überwunden worden. Jesus hat dafür bezahlt. Ihr kennt das, viele von euch kennen das schon lange. Ich wollte das aber nochmal hier verbildlichen. Wir haben den neuen Bund. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern was sind wir jetzt? Kinder, genau. Wir sind jetzt Kinder. Gott nennt uns nicht mehr Weise, sondern wir sind jetzt Töchter und wir sind Söhne. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern worunter stehen wir jetzt? Wunderbar. Und wie sieht's aus mit Strafe? Vergebung, genau. Wir haben Vergebung. Und der letzte Punkt, der hier aufgeführt ist, wie sieht's aus mit Tod? Müssen wir im Tod bleiben? Wir haben das ewige Leben. Wenn wir das zutiefst verstanden haben, dass wir nicht mehr als Sklaven leben müssen, sondern dass wir als Kinder, als sogar als geliebte Kinder leben können, dass wir nicht mehr dem Gesetz uns verpflichtet fühlen, dass wir alles richtig machen müssen, weil wir werden es nie schaffen, in unserem ganzen Leben alles richtig zu machen. Ist einfach nicht möglich, sondern wir haben Gnade von Gott. Wenn wir verstanden haben, dass wir nicht mehr unter Strafe, unter dem Strafbefehl leben, sondern dass Gott Vergebung geschaffen hat und Rechtfertigung. Unbestrafbarkeit. Wenn wir verstanden haben, dass nach dem Tod nicht Schluss ist, sondern dass Gott Leben, neues Leben geschaffen hat und auch neues Leben in tote Werke, die wir hier haben, oder in tote Beziehungen, die wir haben. Die Frage ist, wenn solche herausfordernden Situationen sind, zu was greife ich? Greife ich zu dem Alten und beginne mit Kontrolle, und oder greife ich zu dem, dass ich weiß, ich bin gestellt in den Stand, also ich als Tochter Gottes, hier andere als Söhne Gottes, ich bin unter der Gnade Gottes. Und an der Stelle möchte ich nochmal ein persönliches Beispiel nennen. Ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr, wollte ich zum Lobpreisabend nach Elmendingen fahren. Bin dort auch hingefahren, es war Winter, es war dunkel. Und meine jüngste Tochter war zu Hause, und ich, bevor ich dort ins Gebäude reingehe, ich war schon dort, kriege ich noch einen Anruf. Da sagt sie: Mama, du musst sofort nach Hause kommen, die Polizei kommt jetzt gleich. Und dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ja, die Nachbarn sagen, du wärst in ihr Auto gefahren und du hast Fahrerflucht begangen. Die haben die Polizei schon alarmiert. Okay, also ich habe totale Angst bekommen und dachte mir, was habe ich nur gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Wir haben so einen Carport, und gegenüber von dem Carport hatte sie sich hingestellt, und es war die Tochter, die von den Nachbarn, die gerade einen frischen Führerschein hatte, ein neues Auto geschenkt bekommen hat. Und ich kam zurück, und die war völlig aufgelöst und hat zu mir gesagt, ja, Sie müssen bestraft werden, ja, Sie haben ein Auto angefahren, Sie sind einfach weggefahren, Sie haben bewusst sich auf eine Straftat eingelassen. Und ich weiß von nichts, ich habe nichts gemerkt. Und dann kam auch schon die Polizei, die Verkehrspolizei mit einem größeren Auto, und da muss man ja sich da reinsetzen, habe ich noch nie davor in meinem Leben gemacht, war auch eine interessante Erfahrung. Und das Interessante war, dass dann die Polizei gesagt hat, jetzt machen Sie mal halblang zu dieser jungen Frau. Ich glaube der Frau, dass sie das nicht mit Absicht gemacht hat, dass sie einfach weggefahren ist. Und jetzt schauen wir doch mal, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Also es war wirklich so eine Mini-Mini-Delle. Ich habe sie offensichtlich wirklich angefahren. Aber sie haben gesagt, wir machen da keine Anzeige. Und die Frau wird auch nicht bestraft. Das war für mich, wie wenn die Polizei mein Rechtsanwalt wäre. Also für mich eingetreten ist. Und dann habe ich bei der Versicherung angerufen. Und dann haben die gesagt, ja, in Ihrem Fall greift der Schadensretter. Und dann dachte ich mir, das ist ja cool. Also ich war so niedrig von der Versicherung, von der Schadensfreiheitsrabatt, dass man einmal im Jahr einen Schaden reguliert bekommt, ohne dass man bezahlen muss. Und es war für mich so, wie wenn ich total entlastet worden wäre. Es war zwar kein großer Schaden, aber es war so heftig, was diese junge Frau da es war halt ihr erstes neues Auto, und sie war total geflasht, dass ich jetzt da ihr Auto angefahren habe. Und es war so, wie wenn man mir die Last genommen hätte. Und genau so habe ich das erlebt, in dem Sinne hier, also es gab keine Strafe, sondern es gab den Schadensretter. Jemand anders ist für mich eingetreten und hat mich entlastet, und ich musste einfach nur Papiere ausfüllen und die Sache hat sich geregelt. Ich habe noch eine Überraschung hier eingebaut. Ich will euch nämlich ein bisschen mit einbeziehen, und die Vanessa brauche ich jetzt. Unter dem Stuhl, wo deine Jacke ist, ist ein Briefumschlag. Wo deine Jacke ist, hier, kannst du den mal holen? Unter dem Stuhl? Nein, auf der Sitzfläche unten dran. Ja, würdest du mal kommen und das vorlesen?
Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.
Vielen Dank. Jetzt brauche ich deinen Mann auch noch. Der ist nämlich, der hat den Zettel unter deinem Stuhl, wo du jetzt sitzt, Vanessa. Oh, sorry, dann ist es der Stuhl neben der Ulrike. Ja.
Ja, aber da. Das ist eine gelbe Karte. Liebe Leute, ihr seid echt wie Kinder für mich. Ich schreibe euch heute, weil ich möchte, dass ihr nicht länger so lebt, dass irgendetwas zwischen euch und Gott kommen kann. Sollte aber doch einer Schuld auf sich laden, dann haben wir zum Glück jemand auf unserer Seite, der bei Gott für uns ein gutes Wort einlegt. Jesus Christus.
Vielen Dank. Das ist die ganz moderne Übersetzung von der Volksbibel. Das heißt, das war ja der gleiche Vers, aber das soll einfach nochmal ausgedrückt werden. Wir peilen nicht an, schuldig zu werden. Ja, ich hatte ja auch nicht angepeilt, in das Auto meiner Nachbarin zu fahren. Aber wir werden es nicht schaffen, alles richtig zu machen. Und wir haben diesen Fürsprecher. Wir haben Jesus, der überwunden hat. Wir haben den, der den Sieg davongetragen hat und der für uns einsteht. Hier heißt es, der Fürsprecher bei dem Vater, der uns gerechtfertigt hat. Wir sind auf dieser Seite und wir sind gerechtfertigt. Also wir müssen nicht mehr nach dem alten System leben, hier, dass wir uns bemühen und dass wir unter diesem Druck leben, sondern Gott hat uns den Druck genommen. Jesus hat das Lösegeld bezahlt, er hat uns ausgelöst. Und Jesus ist eigentlich der Schadensretter, der uns entlastet hat. Und deswegen ist auch die Angst aus Beziehungen genommen, weil egal wie schlimm Dinge sein können, Strafe ist keine Konsequenz mehr. Die Frage ist, wie gehen wir dann mit dem anderen um, wenn Dinge passieren, wenn schlimme Dinge passieren, ich habe das selber auch erlebt, wie gehen wir dann mit dem anderen um? Leben wir dann trotzdem noch in Liebe oder Wertschätzung? Oder auf was greifen wir zurück? Glauben wir an den Menschen oder verurteilen wir ihn für das, was er getan hat? Hier in der Gemeinde gibt es eine Person, die schätze ich, unter viele andere natürlich auch, aber bei der Person finde ich, ist es ganz, ganz deutlich, und zwar lebt sie das sehr stark, dass sie an den Menschen glaubt und nicht an die Tat, die der Mensch getan hat. Und sie ist mir ein großes Vorbild darin. Sie ist jetzt leider heute nicht da. Das ist die Claudia. Claudia ist für mich so ein lebendiges Beispiel davon. Joachim, so eine Frau hast du. Mhm. Genau. Ja, Joachim, du bist jetzt dran mit unterm Stuhl gucken, aber bei dem zweiten Stuhl, nicht bei dem dritten, ja?
Angst und Liebe passen übrigens nicht zusammen. Wo Liebe ist, gibt es keine Angst mehr. Die Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat, fürchtet sich ja vor einer Bestrafung. Wenn jemand Angst hat, ist das nur ein Zeichen, dass er die wirkliche Liebe noch gar nicht kennengelernt hat.
Vielen Dank. Den Vers kennt ihr alle. Also Angst und Liebe passen nicht zusammen. Sind wie zwei entgegengesetzte Magnete, die sich abstoßen. Die Frage ist, wie funktioniert jetzt Leiterschaft? Ja, wie jeder von uns übt vielleicht in einem Bereich Leiterschaft aus. Also es gibt hier viele Eltern. Als Eltern übt man Leiterschaft aus. Man hat mir anvertraute Menschen. Aber es gibt auch Funktionen, zum Beispiel in der Arbeit, wo ich vielleicht ein Team leite, eine Gruppe leite, Verantwortung habe. Und es gibt Leute hier in der Gemeinde, die leiten. Und vielleicht gibt es auch, ich sehe hier Schüler, vielleicht gibt es ja auch, ist man ja auch Klassensprecher und hat da auch Leiterschaft. Also Leiterschaft betrifft, glaube ich, fast alle, die hier sitzen. Die Frage ist, wie leite ich? Was für ein Umfeld kreiere ich? Habe ich ein Umfeld, wo das unter Kontrolle steht? Oder habe ich ein Umfeld, schaffe ich ein Umfeld, wo Freiheit ermöglicht wird? Statt Regeln, die ich immer einhalten muss. Weiß ich um meine Schwächen? Weiß ich auch um die Schwächen von den Leuten, die mir anvertraut sind? Eine Kultur der Ehre fördert immer das, was in den Menschen drinnen ist. Eine Kultur der Ehre fokussiert sich nicht auf das, was der Mensch nicht kann, sondern sie fokussiert sich auf das, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Wenn ich nur darauf schauen würde, was ich alles falsch mache, bräuchte ich hier nicht stehen. Wenn ich nur darauf schaue, was in meiner Arbeit alles falsch läuft, könnte ich auch zu Hause bleiben. Die Kunst ist zu sehen, was hat denn Gott angelegt in diesen Menschen? Was hat er schon liebevoll hineingelegt, bevor es vielleicht im Sichtbaren ist? Es ist so ähnlich, wie wenn man Gold sucht. Wenn man Gold sucht, sieht man es meistens nicht von Weitem. In diesen Goldminen, die jeder so vielleicht schon mal in einer Reportage gesehen hat, sieht man erstmal einen Riesenhaufen Dreck. Ja? Und diese Goldminen müssen erstmal abgetragen werden. Und dann muss erstmal ziemlich viel Dreck zur Seite transportiert werden, damit Gold gefunden werden kann. Aber ich glaube, in jedem von euch steckt Gold. Und es ist was, was ihr nicht durch eure Leistung verursacht habt, sondern was ein Geschenk ist, was Gott selbst geschenkt hat. Und was Gott in euch gelegt hat, in jeden von uns, auch in mich. Das Ziel ist also, nicht auf die Schwäche oder auf die Defizite des anderen zu schauen, sondern im Gebet zu sagen, Gott, zeig mir doch das Potenzial, das in den Menschen ist. Zeig mir doch, was du hineingelegt hast. Und dazu braucht es einen Spielraum, den ich dem anderen auch gebe, sich auszuprobieren. Die Peggy hat eine kleine Tochter, die vielleicht irgendwann Fahrrad fahren lernt, oder? Hast schon vor, gell? Dass die Fahrradfahne. Also das kann sie jetzt wahrscheinlich noch nicht, die Hanna. Ja, und es braucht dann eine Mama, die nebenher läuft und den Sattel festhält oder den Gepäckträger festhält. Ich habe das auch dreimal gemacht. Aber irgendwann wird die Hanna Fahrrad fahren können. Und dazu braucht es einen Spielraum, den ich dem anderen gebe, dass es sich erproben kann und dass ich an ihn glaube, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo die Hanna Fahrrad fahren kann. Die Frage ist, lass uns diesen göttlichen Schöpfungsgedanken in dem anderen sehen und erkennen und ihm auch diese Entscheidungsfreiheit geben. Weil Gott hat selbst auch uns eine enorme Entscheidungsfreiheit gegeben. Er hat uns nicht kreiert dazu, dass wir Marionetten sind, die irgendwie funktionieren müssen. So nach dem Gesetz leben wir nicht mehr, sondern wir leben aus Gnade. Und Gnade heißt, dass ich mich dafür oder dagegen entscheiden kann. Und diese freie Wahl oder diese Entscheidungsfreiheit hat auch gibt auch einen enormen Schutz und einen Wert jedem Menschen. Weil Gott ist keiner, der zwingt. Ich arbeite in Beratung, ich hatte neulich jemanden in Beratung und die hat mir auch erlaubt, dass ich das erzählen darf. Eine hochtalentierte Frau, die, wenn sie nach Hause kommt, dann wieder zu ihren Eltern, dann muss sie ganz in ganz engen Regeln laufen. Sie muss sich auf eine bestimmte Weise an den Tisch setzen. Sie darf nur bestimmte Sachen sagen. Ist zumindest ihr Eindruck, dass sie das so soll. Und sie ist wie unter einem Zwang bei ihren Eltern, weil beide Eltern sind sehr beständig. Und es ist enorm, dass die Eltern nicht sehen, was eigentlich in der Tochter drinsteckt. Das ist eine ganz tolle Frau. Und da ist das Konfliktpotenzial. Und wir haben gemeinsam überlegt, ja, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass die Eltern so Angst haben, dass sie, oder was hat denn dazu geführt, dass die Eltern sich so verhalten? Und dann sind wir drauf gekommen, dass es eine große Angst ist. Also, dass die Angst haben, dass die Tochter vielleicht außer Kontrolle gerät. Und dass die Tochter nicht das macht, was sie vielleicht selbst für die Tochter geplant haben. Und die Vanessa hat vorher an die Wand geworfen, loslassen. Ja. Im Prinzip ist Leiterschaft nach Gottes Art ein Loslassen in die Freiheit und ein Zutrauen, dass die Person, dass das, was Gott in die Person gelegt hat, auch freisetzt. Aber es braucht auch Menschen, die an uns glauben. Es braucht Menschen, die wissen, die auf den Herzschlag Gottes hören und die bereit sind, auch andere Leute zu fördern. Die bereit sind, ich weiß noch, der Uli hat neulich erzählt von der Auszubildenden, ja, die dann den Ausbildungsvertrag bekommen hat. Es braucht auch Leute, die an so eine Person glauben. Wenn du nicht an sie geglaubt hättest, wer weiß, ob sie heute den Ausbildungsplatz bekommen hat. Oder Arbeitsvertrag, noch besser. Ja. Also an andere zu glauben, ist ein Dienst. Und das kann ich nur, wenn ich in Gottes Gegenwart auch bin und in dieser Gottesoffenbarung bin, wo ich Gott frage, was hast du denn in die Person reingelegt? Wo könnte ich sie denn freisetzen? Wo könnte ich sie fördern? Und Leiterschaft in dem Bereich ist wie ein sicherer Ort. Da darf sich derjenige entwickeln. Genau. Und jetzt bräuchte ich nochmal, jetzt muss ich gerade überlegen, wie du heißt mit dem karierten Hemd? Erhard, könntest du mal unter deinen Stuhl?
Genau. Also, was jetzt? Selbst wenn Berge plötzlich verschwinden würden, oder Hügel anfangen zu wackeln, würde meine Liebe zu dir sich nie ändern. Den Friedensvertrag, den ich mit dir schließe, werde ich nie brechen. Das sagt Gott, der dich sehr liebt.
Jesaja. Vielen Dank. Also wenn ich in der Sicherheit lebe, dass ich einen Gott habe, der sowohl dafür sorgt, selbst wenn Berge wackeln und Hügel wanken, dass seine Gnade immer noch da ist und dass sich daran nichts verändern wird. Und dass sein Friedensbund nicht ins Wanken gerät, so schlimm die Situation auch ist, in der man ist. Was für ein Vertrauen, was für eine Zusage, die Gott in uns hat. Er wird immer dafür sorgen, dass er unser Leben in seiner Hand hat. Und er wird auch dafür sorgen, dass er das Leben der Personen, die uns anvertraut sind, in seiner Hand hat. Gott selbst ist eigentlich der Inbegriff von Beständigkeit und Sicherheit. Und Sicherheit, finde ich, schafft totales Entspannung, Wohlergehen. Man bleibt auch gesund. Wenn man in ständiger Anspannung ist, dann steigt der Blutdruck, dann kann man nicht gut schlafen. In der Psychologie gibt es den Begriff von, also wenn man mit sehr verletzten Leuten arbeitet, gibt es den Begriff von dem, auch von dem sicheren Ort. Das ist ein Ort, wo man dann die Menschen hinführt, wo sie Gott schon mal erlebt haben, damit sie auch das Schwere, was sie gerade durchmachen, dass sie damit anders umgehen können. Und Gott hat den Menschen so gemacht, dass es da im Gehirn einen kleinen Mandelkern gibt, der heißt Amygdala. Jeder, der sich da ein bisschen auskennt, weiß, von was ich spreche. Und der steuert unsere Emotionen. Und das Gute ist, dass Gott es so angelegt hat, dass es gesteuert werden kann und auch verarbeitet werden kann, was wir Schwieriges erleben. Liebe bringt immer Sicherheit hervor. Geborgenheit und göttlichen Shalom. Das erleben wir, wenn wir ein kleines Baby sehen. Wenn das Baby zufrieden ist, dann ist wie eine Atmosphäre von Frieden da. Ich weiß nicht, ob ihr das habt ihr alle schon mal gesehen. Es ist enorm, was das bewirkt, wenn man so ein gerade gestilltes Baby oder ein zufriedenes Baby sieht, wie Gottes Frieden dort erkennbar ist. Kultur der Ehre heißt, auf die Güte Gottes vertrauen und sie auch aussprechen in die Situation hinein. Kultur der Ehre heißt aber auch, auf andere Rücksicht nehmen und nicht andere Menschen provozieren. Und sie vielleicht auch verstehen wollen in ihrer Andersartigkeit. Und manchmal braucht es auch Konflikte, weil nach Konflikten, wenn Konflikte besprochen sind, dann kann danach wieder Friede einziehen. Und wenn man sich mal so richtig seine Meinungen ausgetauscht hat, auf einer guten Art und Weise, dann hat danach die Beziehung enorm gewonnen. Ich weiß nicht, kennt bestimmt der eine oder andere hier. Wenn es nicht menschenverachtend ist, wie man miteinander redet, sondern wenn man auf eine gute Art und Weise Konflikte und eine Streitkultur hat, dann kann es danach viel besser weitergehen. Dann zieht wieder Friede ein. Friede in die Beziehung. Und dann kann derjenige, der einem anvertraut ist, den nächsten Schritt gehen. Dann können die Dinge geklärt werden. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was ich gesagt habe. Ich bin schon fast am Ende. Ganz detailliert könnt ihr das nochmal nachlesen in dem Buch. Empfehle ich sehr. Da steht noch sehr viel mehr drin, wie das, was mir jetzt möglich war, in der Kürze der Zeit zu sagen. Wir leben unter der Regentschaft von Jesus. Die Regentschaft liegt auf seinen Schultern. Und in dieser Regentschaft hat er uns Anteil gegeben, als seine Kinder, dass wir auch mit dieser Regentschaft agieren dürfen in unserem Alltag, in den Herausforderungen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wenn wir in dem Geist der Liebe und Annahme einander begegnen, in dem Wissen der göttlichen Identität, die Gott uns gegeben hat, dann müssen wir nicht Kontrolle über Menschen ausüben. Ich habe also die Wahl, ob ich ein Leben leben will, der Furcht und Angst und der Kontrolle, die daraus resultiert, oder ob ich ein Leben leben möchte, was vertraut auf die Liebe Gottes, die ich selbst erfahren habe und die ich dann auch weitergeben kann und die mich wieder in die Nähe Gottes führt. Dann kann ich loslassen, auch herausfordernde Situationen, weil ich weiß, so wie der Erhard es gerade vorgelesen hat, dass es, auch wenn Berge plötzlich verschwinden oder Hügel anfangen zu wackeln, würde seine Liebe sich nie ändern. Und der Friedensvertrag, den er mit uns geschlossen hat, der wird nie brechen. Da heißt, das sagt Gott, der dich sehr liebt. Und diesen Gott haben wir alle. Was für ein Vorrecht, dass wir in dem leben dürfen, dass wir Fehler machen dürfen, aber auch wieder aufstehen, dass wir vertrauen dürfen, dass wir einen Gott haben, der immer zu uns steht und der auch zu uns steht in herausfordernden Situationen, in Situationen, die uns fast den Boden unter den Füßen wegnehmen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du den Preis bezahlt hast am Kreuz. Dass du als Sieger hervorgegangen bist. Ich danke dir, dass du uns freigekauft hast von Sünde, Schuld, Gesetz, von dem Zustand der Sklaverei, von dem Ausgeliefertsein von Tod und Krankheit. Ich danke dir, dass du uns hineingeführt hast ins Leben. Ich danke dir, dass du uns autorisiert hast, dass wir auch wie du handeln dürfen und andere Menschen freisetzen dürfen. Andere Menschen sehen dürfen, wie du sie siehst. Und ich möchte dich jetzt bitten für jeden von uns hier, dass du uns zeigst, diese Regentschaft von dir, was sie für unser Leben bedeutet. Dass du uns zeigst, wo wir heute eine Entscheidung treffen können, wo wir dich noch mehr regieren lassen wollen in unserem Leben, wo wir noch mehr hineinkommen wollen in dem, was du vollbracht hast. Deine Auferstehungskraft wollen wir in unserem Leben, in unserem Alltag ganz konkret erleben. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir von Freisetzung, von Krankheit und von ausweglosen Situationen. Du hast immer Hoffnung und du bist der, der immer zu uns steht. Danke, dass du das jedem Einzelnen erklärst, was es auf seine Situation bedeutet. Amen.